Also zu Beginn würde uns interessieren, Sie haben ja Ihre Art Politik zu machen als pragmatischen Radikalismus beschrieben in Ihrem Buch. Können Sie uns das noch einmal definieren? Was ist pragmatischer Radikalismus für Sie?
Ich halte schon daran fest, dass viele Dinge so wie sie sind, nicht zukunftsfähig sind. Die Art, wie wir Tiere halten, die Art, wie wir Energie produzieren, um sie dann zu verbrauchen, wie Europa und Deutschland sich global aufstellt, wie wenig Menschen wir nach Europa reinlassen, dass wir kein Einwanderungsgesetz haben. Das sind ja wirklich die Gesellschaft eigentlich radikal verändernde Schritte. Und um dahin zu kommen, glaube ich, ist der erfolgreichste Weg, sich die Mühe der Ebene zuzumuten. Das heißt, ich akzeptiere, dass nicht jeder sofort sagt, das finde ich super, wir verzichten darauf, Schweine zu essen, sondern es ist schon in Ordnung, dass Landwirte sagen, wie soll ich morgen meine Familie ernähren, auch mit deinen Vorstellungen. Und da muss man ihnen das halt erklären. Das ist ja der pragmatische Anteil. Das ist manchmal, wenn man ein ungeduldiger Politiker ist, schwer auszuhalten, aber es ist meiner Erfahrung nach der beharrliche kleine Schritteweg, der richtige Weg, um dann die großen Ziele zu erreichen.
Wenn jetzt die Politik allerdings dann zu pragmatisch wird, also wenn sie zu sehr ihre Werte vielleicht zurückstellen, könnte das dann auch ein Problem werden, auch für eine Partei wie die Grünen gerade, die so sehr auf starke Themen setzen?
Ja, das ist ohne Frage so, dass mein Ansatz wie jeder Ansatz Risiken birgt. Und ich würde auch denken, ohne diesen Schuss Idealismus, Radikalität wäre es auch nicht mehr deutlich zu unterscheiden von, wie soll ich sagen, durchschnittlichen Politikansätzen, wo alle so vor sich hin wursteln. Also die Gefahr ist eindeutig da und ohne sich immer wieder zu kontrollieren, den Kompass zu eichen und zu sagen, wir wollen doch eigentlich ganz was anderes, wir wollen nicht mit dem Zustand zufrieden sein oder den Status quo verwalten, funktioniert es nicht. Also es braucht eben auch das Unangenehme und das Quere und den Stachel im Fleisch immer wieder. Insofern haben Sie recht, das Risiko ist da. Auf der anderen Seite ist das andere Risiko aber auch eben da, dass wenn man nur schön rumlabert, aber auch wirklich nichts in der Wirklichkeit verändert, dann ist auch keinem Tier geholfen.
Also kann man sagen, dass dieser pragmatische Radikalismus vielleicht eine Kombination aus diesen beiden Strömungen bei den Grünen ist, aus den Fundis und den Realos zu einem gewissen Grad?
Ja, ich glaube, dass das kein Widerspruch ist. Und wenn ich das richtig historisch sehe, dann durch den ziemlich dämlichen Helmut-Schmidt-Satz, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, ist uns, den Grünen, uns der Gesellschaft weisgemacht und eingeredet worden, dass sich Idealismus und Pragmatismus, um es mal jetzt schlagwortartig zu nennen, ausschließen, dass das Gegensätze sind. Das ist aber Unsinn. Beides bedingt sich oder spiegelt sich ineinander. Ohne ab und zu auf die Füße zu gucken, wird man immer stolpern, aber ohne einen Horizont im Blick zu haben, verläuft man sich völlig. Also man braucht eben beides. Das sind keine Widersprüche, sondern das sind sich bedingende Teile einer politischen Bewegung. Und ja, das heißt also auch jetzt nach innen zu meiner Partei gesprochen, ich würde damit versuchen wollen, diesen sehr anstrengenden und die Grünen mitunter lähmenden Flügelstreit zu heilen.
Wie sehen Sie denn die Situation im Moment? Also wir haben einen Wahlkampf, wo sehr viel auf Personen gesetzt wird. Bei der CDU natürlich mit Angela Merkel, aber auch bei der SPD und bei anderen Parteien. Man hat so das Gefühl, dass gar nicht wirklich Themen angesprochen werden. Also Themen, die Sie auch gerade genannt haben, die für die Grünen vielleicht auch wichtig sind. Energiewende, Tierschutz, soziale Themen, Migration. Haben Sie das Gefühl, dass wir einen komplett inhaltsfreien Wahlkampf haben?
Also ich stimme Ihnen erst einmal zu, dass die Personen sehr stark im Vordergrund stehen. Übrigens auch bei den Grünen. Wir haben ja ein Urwahlverfahren durchgeführt, das dann Katrin und Cem zu Spitzenkandidaten gemacht hat. Klar ging es auch um Inhalte, aber vor allem wurde ja über die Personen abgestimmt. Da haben wir uns viel Mühe gegeben mit dem Ziel und mit dem Wissen, dass Personen nach vorne gestellt werden im Wahlkampf. Das kann man bedauern oder normal finden. Ich glaube, dass es normal ist, dass Menschen von Menschen begeistert werden. Also es ist nicht die reine grüne Lehre. Da hieß es ja immer, wir reden über Inhalte, nicht über Personen. Aber Inhalte, die nicht mit einer Leidenschaft, mit Seele, mit einer Sprache, mit Bildern, mit einer eigenen Biografie verkörpert werden, sind letztlich trockene Worte. Das heißt, ich finde es eigentlich ganz tröstlich, den Gedanken, dass Personen einen Unterschied machen können. Sonst müssten wir nur noch Wahlprogramme und Computeranalysen machen. Ich will das eigentlich, dass mich Menschen überzeugen. Und es sind ja auch, wenn man jetzt mal weg von Politik denkt, eigentlich immer Menschen, die einen begeistern oder eben auch enttäuschen. Also ich würde es einfach zugeben und sagen, ja, so ist es. Und über die Menschen müssen Inhalte transportiert werden. Also nur ein, wer hat die schönste Frisurwahlkampf, das natürlich wirklich fürchterlich, aber jemand, der mit Leidenschaft für sein Thema streitet und ficht, der holt dann auch über diese Leidenschaft Themen in den Wahlkampf rein. Das fehlt mir allerdings im Moment auch.
Dann darf ich Sie sicherlich fragen, wieso es die Grünen nicht schaffen zu begeistern?
Tun Sie das nicht? Also
wenn
ich fand
wir uns die Umfragen angucken, dann sind Sie ja ganz schön stark am Stagnieren.
Ja, die Umfragen sind nicht gut, damit können die Grünen nicht zufrieden sein. Wir haben bisher ja noch gar keinen Wahlkampf, sondern ein irgendwie wie so eine geschlechtslose Nebelstocherei oder so. Das liegt sicherlich auch daran, dass die jeweils regierende Partei oder die regierenden Parteien eigentlich kein großes Interesse an einem Wahlkampf haben. Ist ja letztlich logisch. Es kann ja nicht im Interesse von Merkel sein, eine starke politische Debatte über Alternativen von ihrer Politik zuzulassen. Und bisher ist es der CDU gelungen, diesen Nebel über dem Land ganz stabil zu halten und den Grünen nicht da reinzukommen. Das ist in der Analyse also jedenfalls nicht ausreichend richtig. Und warum das so ist, tja, wenn ich das wüsste, glaube ich, würde ich viel Geld damit verdienen können, Spin-Doktor zu sein. Aber der Wahlkampf fängt ja jetzt erst an und also richtig erst. Und man spürt auf der Straße schon auch eine Leidenschaft und eine Bereitschaft für politische Themen. Das heißt, mit dem richtigen Mut an der richtigen Stelle auch was Krasses mal zu riskieren, wird das alles noch kommen und werden.
Und die Grünen werden jetzt im Wahlkampf noch was Krasses riskieren, was noch nicht rauskam?
Ja, das hoffe ich.
Das hoffen Sie?
Ja.
Aber wissen tun Sie es noch nicht?
Nee, weil ich zu weit weg bin. Ich bin nicht Teil der engeren Wahlkampfstrategie. Aber ich glaube schon, dass man, also keiner ist ja mit den 7,5%, die wir jetzt irgendwie haben, zufrieden, sondern alle sagen so ein Mist. Und klar, wenn man was riskiert, können aus den 7 auch ganz schnell 6 werden. Aber es können eben auch 10 oder 12 werden. Und ich würde immer hoffen und raten, dass alle aufs Risiko setzen.
Wenn wir uns jetzt auch anschauen, was Sie für Ressorts in Schleswig-Holstein übernommen haben, das ist ja durchaus sehr vielfältig. Das sind viele wichtige Themen, die zukunftsweisend sein können. Gibt es da ein bestimmtes Thema, wo Sie sagen, das müsste im Wahlkampf jetzt unbedingt angesprochen werden?
Die Themen sind ja im Wahlkampf alle da, aber sie sind eben nicht umkämpft bisher. Ich verantworte ja in meinem Ressort eigentlich den gesamten grünen Kernbereich, den klassischen grünen Kernbereich, Umweltschutz, Landwirtschaft, Energiewende, Atomausstieg. Aber es gibt eben ein Themenfeld, das ich das emotional stärkste finde und ich glaube, so ein Wahlkampf braucht so eine Emotion. Das ist Landwirtschaft bzw. die Art, wie wir Tiere halten. Also das finde ich immer wieder, je mehr ich mich mit der Landwirtschaft beschäftige, je länger ich Landwirtschaftsminister bin, desto größer werden meine Fragezeichen. Und ich glaube, dass das, da wir alle essen, ein Thema ist, das auch alle mit angeht oder mit angehen können. Und ich glaube, dass diese Frage, die spielt jetzt nicht so eine große Rolle jeden Abend in der Tagesschau, aber ich glaube, dass viele Menschen darüber zu erreichen sind.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Pragmatismus zurückkommen, der natürlich Ihre Politik auch prägt. Also Sie haben erst mit der SPD zusammen regiert, jetzt mit CDU und FDP. Wie kriegen Sie das hin, dass Sie mit so unterschiedlichen Parteien kooperieren? Ist das schwierig, vielleicht auch mit der FDP oder mit der CDU ja gemeinsamen Grund zu finden, auf dem man agieren kann? Oder ist es doch relativ einfach als demokratische Parteien?
Also erstens muss ich sagen, wir wollten nicht Jamaika, sondern wir wollten die Koalition mit der SPD und dem SSW, das ist so eine kleine Partei in Schleswig-Holstein, fortsetzen. Aber die SPD hat nicht genug Stimmen bekommen. Und als es dann so war, haben wir uns gefragt, heißt das, wenn immer die SPD zu schwach ist, müssen die Grünen in die Opposition? Und da haben wir Nein gesagt und gesagt, so ist es nicht gedacht, sondern es kann sein, dass wir in die Opposition gehen, aber wir loten aus, ob es eine stabile Grundlage gibt. Und der Koalitionsvertrag, den wir mit CDU und FDP geschlossen haben, kann sich wirklich sehen lassen. Also der würde auf jedem grünen Parteitag bestehen, da haben wir gut verhandelt und der ist natürlich eine Geschäftsgrundlage, die erst einmal gilt. Was heißt erst einmal, die gilt und auf der Basis sind wir in die Regierung eingetreten. Wir sind jetzt 2 Monate in einer Regierung, aber faktisch sind davon 6 Wochen Sommerferien gewesen. Insofern kann ich noch nicht wirklich sagen, wie schwierig es wird. Klar ist, dass wir von der Programmatik, von dem ideellen Herangehen ziemlich weit auseinander sind. Und das wird bisher, und das ist auch, scheint mir stabil zu sein, aufgefangen durch das ehrliche Wollen und das Bemühen der Menschen, miteinander trotzdem was hinzukriegen. Ich würde es so sagen, über den Inhalt wurde der Koalitionsvertrag geschlossen und kam die Koalition zustande. Wenn es schwierig wird, dann liegt es an der Emotion. Dann liegt es daran, dass Leute nicht bereit sind, geduldig, die inhaltlichen Fragen zu klären, sondern irgendwann sagen, das haben wir jetzt aber lange genug besprochen, jetzt haltet ihr die Klappe, ihr verrückten Krausköpfe. Und dann hat man ein Problem, dann ist es vorbei.
Jetzt stehen wir einen knappen Monat und einen guten Monat vor den Bundestagswahlen und der Wunsch, Koalitionspartner, die SPD, das sieht jetzt nicht danach aus, dass sie die Mehrheit eben erreichen würden. Das heißt auch da die Möglichkeit eben, diesen Pragmatismus, den Sie ja auch verfolgen wollen, hin zu einer Koalition mit CDU, CSU?
Also es sieht nicht so aus, als ob es eine rot-grüne Regierung gibt, leider. Und die Partei hat sich entschieden, und das halte ich auch für richtig, nicht von vornherein alles Mögliche auszuschließen. Wenn ich das jetzt mit Schleswig-Holstein vergleiche, dann war der entscheidende Schritt, dass wir weitergekommen sind, dass wir nach Sondierungsgesprächen, also noch keine Verhandlungen geführt, sondern sich zweimal getroffen, ein Papier gemacht haben, wo die Leitlinien festgezurrt wurden. In allen relevanten Punkten hat man 2-3 Sätze aufgeschrieben und die waren gut genug, dass die Partei gesagt hat, darüber verhandeln wir. Sollte sowas mit anderen Parteien möglich sein, glaube ich, kann man so einen Schritt gehen. Aber da standen eben auch Sätze drin, wie wir werden uns für ein Einwanderungsgesetz aussprechen, wir werden die Ehe für alle einführen, wir werden die Energiewende konsequent umsetzen, wir werden die Klimaschutzziele für Schleswig-Holstein abbilden und so weiter, die Pariser Klimaschutzziele. Das war schon weit auf unserem Terrain herauf. Und bisher, nun ist ja der Wahlkampf erst einmal noch im Bund, bisher habe ich solche Bereitschaft von Seehofer und Merkel und von der FDP schon gar nicht registrieren können. Das heißt, sollten die Grünen mit dem einen oder beiden von den Parteien regieren oder reden sollen, müssten die sich ganz schön auf die Grünen zubewegen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, nicht formal sagen, nee, wollen wir nicht, aber immer bereit sein, in die Opposition zu gehen, sonst kann das Ganze nicht funktionieren.
Gibt es da ganz klare Punkte, wo Sie sagen würden, das könnten die Grünen nicht unterstützen, wo Sie vielleicht auch schon in Schleswig-Holstein bei den Verhandlungen manchmal überlegt haben, ob das noch mit der Partei zusammenpasst, irgendwelche inhaltlichen Punkte?
Ja, in Schleswig-Holstein waren die allergrößten Punkte so klassische Infrastrukturprojekte, Autobahnausbau, die feste Fehmarn-Belt-Querung. Aber also ehrlicherweise wird das in Berlin geregelt. Wir hatten also eine höhere Instanz, wo wir dann sagen können, da sind wir uns nicht einig, aber wir müssen uns auch nicht einigen, weil das Bundesgesetz ist. Das sind so die neuralgischen Punkte, glaube ich, für uns Grüne gewesen. Das wird auf der Bundesebene nicht gehen, weil es eben keine höhere, naja, es gibt Europa, aber also eigentlich gibt es keine höhere Instanz. Plus die Außenpolitik und Krieg und Frieden kommt dazu. Das mussten wir auch nicht klären. Also wie stehen wir zu Bundeswehreinsätzen? Das steht ja nicht in unserem Koalitionsvertrag drin, weil wir keine eigene Landesarmee haben natürlich, wie Sachsen auch nicht. Also das ist schon sehr viel schwieriger, auf der Bundesebene Koalitionsverträge zu schließen. Und sicher gibt es Punkte, die nicht gehen, aber die sind vielleicht auch so abstrakt oder so grundsätzlich, dass man sie jetzt auch nicht aufzählen muss.
Wie würden Sie sich einbringen bei möglichen Koalitionsgesprächen nach den Bundestagswahlen?
Wenn die Partei möchte, dass ich helfe, dann würde ich das sehr gerne tun. Ich habe das jetzt zweimal gemacht, dreimal sogar. Ich habe schon 2005 Koalitionsverhandlungen mit der SPD geführt. Also eine gewisse Grunderfahrung ist da. Aber entweder werde ich gefragt oder ich werde nicht gefragt. Ich werde mich dann nicht aufdrängen.
Und wenn Sie gefragt werden, auch ein Ministerium ein mögliches zu besetzen?
Wir haben ja noch nicht mal ein gutes Wahlergebnis. Insofern ist dieses, welches Stück vom Bärenfell willst du haben, das ist keine lautere Frage.
Kein Dementi auf jeden Fall.
Was heißt kein Dementi? Worüber reden wir? Wir wissen ja nicht mehr, über welche Koalition wir reden. Also ich bin ja Minister und sehe, welche Möglichkeiten man hat, aus dem Amt heraus Wirklichkeit zu gestalten. Und das finde ich auch wirklich faszinierend, auch verantwortungsvoll faszinierend, damit was zu machen. Also es ist nicht so, dass ich Verantwortung scheue, aber es ist, ich glaube nicht, dass ich gefragt werde.
Wenn wir jetzt mal über die Bundestagswahl hinausschauen, vielleicht auf die nächsten Jahre, wie sehen Sie, dass die Grünen sich positionieren müssen? Was sind vielleicht auch die Punkte, die die Grünen stärker vorantreiben müssen? Oder haben Sie das Gefühl, dass es vielleicht inzwischen so ist, dass so klassische grüne Themen auch von anderen Parteien zumindest angesprochen werden und dass deshalb auch so eine Grundlage nicht da ist, auf der die Grünen vielleicht sich einbringen können oder auf der sie präsent sein können?
Natürlich werden grüne Themen von anderen Parteien übernommen und das ist auch gut so. Also der Sinn von unserer Partei ist ja, unsere Themen mehrheitsfähig zu machen. Und mehrheitsfähig heißt ja, dass breite Teile der Gesellschaft die richtig finden und dann logischerweise alles, was erfolgreich ist, ist für die Politik hochinteressant, schließen sich die anderen Parteien dem auch an. Also Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht, das sind ja alles so Punkte gewesen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gesunde Ernährung, gesunde Natur. Also die Umfrage will ich mal sehen, wo die Mehrheit der Deutschen sagt, ach, so ein bisschen Glyphosat hat noch keinem geschadet. Gott sei Dank ist das nicht so. Aber daraus leite ich nicht ab, dass die Grünen überflüssig werden oder nicht gebraucht werden, sondern ganz im Gegenteil, dass wir eigentlich eine super Chance haben, aus dieser gesellschaftlichen Mehrheitsfähigkeit, die wir in so vielen Punkten haben, auch eine politische Stärke rauszuziehen. Aber die zentrale Aufgabe der Grünen und ich glaube auch den Reiz, den die Partei für Wählerinnen und Wähler, für Menschen, für Bürger ausmachen muss, ist immer in die Zukunft zu denken. Ja, also wir dürfen nicht Radikalität verwechseln mit wir müssen die Lord-Siegel-Bewahrer der 70er Jahre Radikalität sein. Dafür sind wir nicht gegründet worden. Wir sind dafür gegründet worden, jetzt die Fragen aufzuwerfen und die Probleme möglichst auch zu lösen, die im nächsten Jahrzehnt auftreten. Das ist der eigentliche Radikalimpuls der Grünen.
Das ist natürlich auch die Schwierigkeit, sowas in einem Wahlkampf zu verkaufen, der eben auf die nächsten 4 Jahre nur abzielt.
Das ist richtig, aber nicht das zentrale Problem in diesem Wahlkampf. Also klar, wenn man über Sozialstaatsmodelle in Zeiten der Digitalisierung redet, also was ist eigentlich Arbeit, wenn die Roboter alle Arbeit besser machen können als wir? Wie definieren wir Lebenszufriedenheit, wenn PlayStation-Spielen jeden Tag möglich ist? Das sind ja irgendwie keine wahlkampfrelevanten Fragen, aber natürlich folgt daraus dann irgendetwas. Dann reden wir über Grundeinkommensmodelle, dann reden wir über neue Formen von Arbeit, die im Moment vielleicht als ehrenamtliche Tätigkeiten oder so etwas eher beiseite geschoben werden. Die ganze Energiewende ist das beste Beispiel dafür, dass das, was Spinnkram war, irgendwann ganz schnell Realität wurde. Also ich glaube, dass diese Mühe, in die Zukunft zu denken, dann auch sehr schnell in konkrete Projekte einmündet. Das Problem für diesen Wahlkampf ist aber nicht, dass wir jetzt nicht durchdefiniert haben, wie der Begriff der Arbeit 2025 aussieht, sondern dass wir das Momentum, also einen Bewegungsimpuls, noch nicht wieder bei uns haben. Und das müssen wir holen.
Eine Frage hätte ich dann noch. Sie sind ja nicht nur Politiker, sondern auch Schriftsteller oder vielleicht sogar auch Philosoph. Denken Sie, dass diese alten Berufserfahrungen Sie auch ein bisschen in die Politik mit eingebracht haben? Also dass Sie vielleicht von Ihrem Philosophenleben ein bisschen was in Ihre Politik umsetzen können?
Ja, das denke ich jetzt wieder, weil ich eigentlich immer gesagt habe, das sind 2 getrennte Paar Schuhe. Und auch aus Respekt vor meinem alten Beruf, dem Schriftsteller-Dasein, will ich das jetzt nicht so vermengen und der literarische Politiker sein oder so. Ich glaube aber, dass auf der tieferen Ebene ein Grund, warum Politik im Moment so unattraktiv wirkt und so viele Leute sagen, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun, mit dem Vergleich zur Literatur ganz gut erklärbar ist. In der Literatur gibt es eigentlich immer eine Identifikation mit irgendeinem Individuum. Es ist sehr, sehr subjektiv. Man leidet mit einem Helden oder einer Heldin mit, man trauert mit denen, es ist immer der konkrete einzelne Mensch, das einzelne Schicksal, das eigentlich einen berührt. Und die Politik verallgemeinert, jedenfalls die klassische Politik. Da müssen Gesetze für alle gelten und mehr Gerechtigkeit für alle. Das ist so der Gedanke. Ja, aber mehr Gerechtigkeit für alle, das ist ja eigentlich eine sinnlose Parole. Und die neue Digitalisierungswelt, in der wir alle leben, die hochindividualisierten Lebensformen, die wir haben, die lässt uns alle, glaube ich, spüren, dass dieses allgemeine Reden, mehr Gerechtigkeit für alle, nichts mehr mit unserer Wirklichkeit zu tun hat. Also mir hilft im Moment diese schreibende und lesende und literarische oder philosophische Erfahrung vielleicht ein bisschen oder vielleicht sogar mehr als ein bisschen zu versuchen, die Menschen in ihrem eigenen konkreten Sein stehen zu lassen. Also als Individuen, als Subjekte nicht zu hinterfragen und trotzdem darauf zu dringen, dass es sowas wie Gemeinschafts- und Gesellschaftseinigkeit geben muss, sonst kommen wir ja nicht voran. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich glaube aber, dass, also vielleicht kann man verstehen, was ich meine, dass wir müssen nicht alle das Gleiche wollen und wir müssen nicht alle das gleiche Leben führen. Wir müssen nicht alle 9-to-5 arbeiten und wir müssen nicht alle unsere Kinder zur Kita bringen oder alle unsere Kinder zu Hause halten. Jeder, wie er will. Eigentlich. Und jeder soll leben und lieben und tun und lassen, was er will, mit dem nötigen Respekt für anderen. Und trotzdem muss es die Verabredung auf gemeinsame Prinzipien und Werte geben, damit die wichtigen Dinge, ja, die großen Werte der Moderne, Gerechtigkeit oder Freiheit, gehalten werden können. Und das ist ein anderes Herangehen an Gesellschaft, als man das noch vor 5 Jahren gemacht hat, glaube ich. Und da es ist im gewissen Sinne ein subjektiveres oder ein literarisches Herangehen, wenn ihr so wollt.
Das ist auch ein interessanter Punkt. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, gerne.